Literatur ist eine Riesenchance, indem sie eine Zumutung ist. Weil wenn wir uns nur mit dem beschäftigen, was sozusagen immer im Rahmen des Möglichen bleibt, dann kommen wir ja nie darüber hinaus.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen Wertegeistern. Das waren ja heiße Wochen, diese vergangenen drei dann doch. Bevor ich euch wieder handverlesene neue Bücher vorstelle, möchte ich unbedingt noch auf die Leseförderung zu sprechen kommen. Vor zwei Wochen, am 17. Juni 2026, fand im Literaturhaus in Frankfurt die zweite Vernetzungstagung zur Vermittlung von Kinder- und Jugendliteratur statt. Ein paar Seiten weiter hieß sie auch in diesem Jahr. Der Leiter des Jungen Literaturhaus Frankfurt, Benno Hennig von Lange, und die Münchner Literaturvermittlerin Christina Tüschen haben sich wieder ein sehr schönes, sehr spannendes Programm ausgedacht mit Impulsen und Einblicken, mit Panel-Talks und Diskussionen. Es wurde über Kinderrechte gesprochen. Das Recht auf Bildung ist ja eines davon. Die Leseoasen in Berlin wurden vorgestellt. Und das Kindercomics lieben, das hat Michael Gronewold vom Kibitz Verlag einmal mehr wunderbar zur Sprache gebracht. Ich durfte ganz am Schluss am Abend dann noch eine Runde moderieren. Wieder hieß sie einfach lesen und wieder hatte diese Frage ein sehr deutliches Fragezeichen. Einfach lesen im Sinne von so einfach ist dieses Lesen ja nun gar nicht, wie wir alle wissen. Und aber auch einfach lesen im Sinne von einfach machen, einfach tun, einfach loslesen. Mit mir auf dem Podium saßen der Autor Tobias Goldfarb, die Lehrerin Vanessa Betty und dankenswerterweise eingesprungen Professor Dr. Sabine Anselm von der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Das war ein hochinteressantes Gespräch. Und mitten hinein in die Workshops, in das Nachdenken, in die produktive Auseinandersetzung, auch in die gegenseitige Ermutigung platzte eine Nachricht. Das Bundesbildungsministerium wird zum Ende dieses Jahres 2026 Lesestart 1, 2, 3 auslaufen lassen, nicht länger fördern. Ich habe darüber einen längeren Artikel geschrieben in der SZ. Wenn ihr wollt, könnt ihr das dort gerne nachlesen. Denn natürlich haben wir uns alle gefragt, wie kommt man auf eine solche Idee? Lesestart 1, 2, 3. Wer es nicht kennt von euch, ist die Idee, dass man Kinder und Familien da Bücher in die Hand drückt, wo sie ganz gewiss hingehen, nämlich beim Kinderarzt, bei den Kinderärztinnen. Da gibt es sogenannte Lesestarttaschen, darin sind altersgemäße Bilderbücher, Pappbilderbücher. Es gibt mehrsprachige Tipps zum Vorlesen in einer Broschüre. Später für die Dreijährigen gibt's diese Lesestarttaschen in der Bibliothek, sodass auch zugleich auf diesen Ort hingewiesen wird. Seit 2011 richten das die Stiftung Lesen und das Bundesministerium für Bildung gemeinsam aus. Es ist erfolgreich, gut angenommen, inzwischen sehr gut vernetzt. Es machen 6000 Arztpraxen, Kinderarztpraxen mittlerweile mit. Es sind gute 75% und eigentlich sind alle begeistert. Aber jetzt wird das Projekt eingestellt. Wir waren alle ziemlich ratlos. Warum eigentlich? Wie gesagt, ich habe nachgefragt. Und dabei steht doch so fest und ist für alle klar, die sich damit befassen, wie wichtig, wie wesentlich für die Kinder, für die Gesellschaft, für alle Leseförderung ist. Lesen können, das heißt nicht nur Buchstaben aneinanderreihen, lesen können heißt denken können, heißt Zukunft gestalten können. Wir wissen das alle und umso wichtiger und umso schöner und mit umso größerem Vergnügen stelle ich euch jetzt 4 neue Bücher vor, die damit tatsächlich auch zu tun haben. Ich fange erstmal mit dem Bilderbuch an. Das ist von Michael Rohr, heißt Zu Fuß und ist Weltentdeckung für alle im Kinderbuch. Stelle ich den neuen Comic von Lena Winkel vor, nämlich Lass das Lesen, Leo. Die Geschichte ist von Andreas Greves im Kibitz Verlag erschienen. Wahnsinnig witzig, dazu später mehr. Und dann wird euch wiederum Lena Winkel im Anschluss einen neuen Comic vorstellen, nämlich Planet Elmar von Wiebke Bolduan. Ich lege dann noch mit einem Jugendbuch nach, Stux, das erste Jugendbuch von Wilk Mehling, für mich eine ungeheure Entdeckung und unbedingt in unsere Zeit gehört. Und auch in unsere Zeit gehört das Sachbuch. Das ist nämlich anlässlich des 100. Geburtstages von Ingeborg Bachmann, der am 25. Juni 2026 gewesen wäre, eine illustrierte Biografie von dem österreichischen Zeichner und Künstler und Autor Jörg Schorn. Das ist ein Ereignis. Darum, Wertegeistern, lesen und lesen lassen, ab. Das Bilderbuch ist dieses Mal eine farbintensive Augenweide, noch dazu von verblüffender Aktualität. Poetisch und vorsichtig politisch passt es in diese heißen Tage und bringt heiß ersehnte Kühlung und Erfrischung. Dafür sorgen die leichtfüßigen Reime und kraftvollen Bilder in intensiven Farben in Blau, Grün, Gelb. Denn die Seiten sind sattgrün statt verdorrtem Gras gelb. Leuchtend blaues Wasser im Kanal, am See, am Meer senkt die gefühlten und realen Temperaturen aufs Erquicklichste. Sogar die Sonne brüllt nicht. Sie leuchtet gelb nach Sommer und nächtliches Dunkel führt allein visuell zur heiß ersehnten Abkühlung. Also, es ist das Buch der Stunde. Es heißt Zu Fuß, ist geschrieben und illustriert, kollagiert, gemalt, gestempelt von dem österreichischen Multitalent und vielfach ausgezeichneten Künstler Michael Rohr. Erschienen ist es im kleinen, feinen österreichischen Luftschachtverlag für Kinder und für Erwachsene. Zu Fuß erzählt die Geschichte von Herrn Mandelmus, dem Stubenhocker, wobei das stimmt gar nicht. Herr Mandelmus geht schon raus, nur mit dem Gehen ist es so eine Sache. Sein Motto, bloß nicht bewegen. Also nimmt er den Motorroller, wenn er zum Arzt muss, dicker Hintern auf Minirädern. Schon das ist ein witziger Eyecatcher. Er nimmt das Auto, wenn er zur Bank will oder zum Rendezvous zugegeben, das findet im Auto Kino statt, macht also Sinn. Sein Mittagessen lässt Herr Mandelmus sich liefern und wenn der Hund, der Dackel Julius, Gassi gehen muss, erledigt das Herrchen per Drohne vom Sofa aus. Also doch Stubenhocker, jedenfalls Hocker, denn Herr Mandelmus geht nie zu Fuß. Bis sich das Blatt und damit das ganze Buch wendet und den beleibten Herrn, der Mut packt oder die Neugierde, die Abenteuerlust oder ist das einfach nur so eine Idee? Jedenfalls klingt es so. Er ruft, ich tu's, ich gehe heute mal zu Fuß. Und so schnürt er sich die Schuhe und geht raus, und zwar wirklich, Hund Julius ist verdutzt, sein Herrchen wird zum Sommerfrischler, zum Flaneur, zum Reisenden. Was ist denn nun los? Herr Mandelmus geht zu Fuß und was er draußen erlebt und wir mit ihm sind schönste Abenteuer, nämlich endlich echtes Leben. Plötzlich liegt Herr Mandelmus die Welt zu Füßen im wahrsten Sinn des Wortes, die Ruderboote im Kanal, die Kinder im Teich, der Schwan auf dem See, die Kaffeebar und Zoobesucher, der Straßenmusiker. Wirklichkeit und Träume gehen ineinander über, sie beflügeln sich gegenseitig, die Bilder malen immer mehr aus, was passiert oder passieren könnte. Herr Mandelmus bekommt Tätowierungen auf den Arm verpasst, diese Orden der Wasserratten, Weltenbummler und Lebenskünstler, Oktopus, Rosen und die unvermeidlichen Anker. In der klaren Wasseroberfläche des Sees spiegeln sich die Menschen und Häuser der Stadt. Von der Straße aus schauen wir mit Herrn Mandelmus in erleuchtete Fenster mit noch mehr Menschen und noch mehr Geschichten. Der Radius an Erfahrungen wird größer, der Horizont weiter. Perspektiven werden gewechselt, in die Nähe, in die Ferne geschaut, in alle Richtungen. Und Sinne werden geschärft. Es duftet, klingt und tönt. Es wird gesungen, getanzt, Musik gemacht und viel gelacht. Das Ganze ist eine umwerfende Weltentdeckung mit eigenen Augen und Ohren und Nase, Haut und Haar auf virtuosen Bildern, erzählt als Gedicht zwischen den Polen. Herr Mandelmus geht nie zu Fuß und Herr Mandelmus geht heut zu Fuß. Zwischendrin heißt es übrigens noch, Herr Mandelmus geht noch zu Fuß. Was heißt das? Wird er demnächst abheben, in den Nachthimmel, bis zum Uranus fliegen? Alles ist möglich. Letzte Strophe der zauberhaft gereimten, auf den ersten Blick eigentlich unspektakulären, aber dabei so wundervollen Geschichte. So kehrt er heim und legt sich nieder. Was glaubst du? Geht er morgen wieder? Na klar, würde ich jetzt mal sagen, sonst wäre er ja schön blöd. Auch Dackel Julius spaziert mit Rucksack, Hut und Wanderstock schon mal los aus dem letzten Bild raus. Denn nach 112 Seiten prallvoll mit Tag und Nacht, Farben, Licht, Lebendigkeit, Leben, liegt die Welt nicht nur zu Füßen, sie steht offen. Zu Fuß ist Auftrag und Versprechen. Das ist fantastisch, lustig, lakonisch, poetisch und politisch. In Tagen wie diesen, in denen die Hitze die Hundstage vorverlegt hat und die Klimakrise unter Beweis gestellt wird, in denen Rekordtemperaturen von allen ausgebadet werden müssen, allerdings nicht von allen gleich, ist die Botschaft so sinnig wie einfach. Auto, Roller, Drohne, die ganzen Umweltbelaster schön stehen und liegen lassen und rausgehen. Das tut nicht nur dem Klima gut, sondern dem ganzen Menschen. Und dem Dackel Julius auch. In der letzten Freigeistern-Folge, in dem Gespräch mit Sabine Anselm von der Ludwig-Maximilians-Universität München, ging es ja viel ums Lesen, um Leseförderung, um Lesebegeisterung. Und da darf dieses Kinderbuch auf gar keinen Fall fehlen. Es ist ein Kindercomic. Lass das lesen, Leo. Ein Comic zum Lesen oder gar nicht lesen ist der Titel. Der Text ist von Andreas Greve, illustriert hat Lena Winkel. Ja genau, unsere Freigeistern, Lena. Der Comic ist bei Kibitz erschienen für LeserInnen ab 5 Jahren. Andreas Greve und Lena Winkel sind ein eingespieltes, ein großartiges Team, das beweisen ihre gemeinsamen Bilderbücher, zum Beispiel die Gute-Gute-Nacht-Geschichte, Haben wir auch nichts vergessen oder Komm bald wieder, alle erschienen im Schweizer Atlantis Verlag. Andreas Greve, Autor von Kinderbüchern, Reiseberichten, Gedichten, Drehbüchern und Erzählungen, ist 2023 gestorben. Lass das lesen, Leo, ist also posthum erschienen und es ist ein Glück, dass es überhaupt noch erschienen ist. Im Zentrum Hundebesitzer und Ich-Erzähler und sein Hund Leo, wie folgt beschrieben, vorne Kopf, hinten Schwanz, unten Beine und insgesamt eher klein, alles völlig normal. Das allerdings ist ein Irrtum, ein folgenschwerer Irrtum, denn Leo kann nicht nur seinen Namen bellen, er setzt nicht nur sein Herrchen in Bewegung, plötzlich geht der ganz viel spazieren, zu Fuß ist wieder das Motto, Leo ist auch ein besonders neugieriger und wissbegieriger Hund. Was heißt das, will er wissen, mit Blick auf ein Schild, auf dem Eis steht und auf dem ein Eis, eine Waffel mit 3 Kugeln drin, abgebildet ist. Was heißt was? Fragte ich zurück. Und damit geht's los. Leo will lesen lernen, also üben die beiden Schilder lesen. Das funktioniert hervorragend. Der Trick sind die Buchstaben, sagt Leo. Das ist wahnsinnig witzig. LeseförderInnen Land auf, Land ab werden sich vor Vergnügen die Hände reiben. Aber, und das ist natürlich der Clou, das Herrchen findet das alles wahnsinnig nervig. Denn die Leselust seines Hundes Leo hat natürlich Konsequenzen. Statt schöner Natur will Leo in die Stadt, am liebsten zum Hauptbahnhof. Schilderwald statt Wald. Ich muss mir etwas ausdenken, um Leo vom Lesen abzubringen. Also denkt der gute Mann sich möglichst lange Wörter aus und stellt die Schilder endlich wieder im Grünen auf. Hundeliteraturverhinderungsgesetz steht da. Oder kurz vorm, lass das lesen, Leo. Noch kürzer, belle. Was natürlich heißt, sei ein Hund. Wenn es stimmt, dass Verbote die größte Attraktion auslösen, werden spätestens hier auch die eingefleischtesten Lesemuffel zu lesebegeisterten Leseratten oder Lesehunden, ist ja egal, Hauptsache lesen. Das lohnt sich hier ganz besonders, denn aus Witz wird Aberwitz. Die beiden, Herrchen und Hund, kriegen sich richtig in die Haare. Ich will ja nur laufen, knurrt der Mensch, inzwischen auf allen Vieren. Und ich lesen, zetert Leo. Die umwerfenden Illustrationen von Lena Winkel treiben's auf die Spitze. Manchmal sind sie auch stimmungsvoll aquarelliert, immer in hohem Tempo bei Wind und Wetter in Stadt, Land, Wald. Der Ich-Erzähler reiht sich ein in die Galerie der exquisiten, einzigartigen Zausel aus dem Kosmos der Lena Winkel. Mit Baskenmütze gibt er den verhinderten Intellektuellen, der ausgerechnet gegens Lesen wettert. Bei Leos Wortwitzen verweht's ihm Frisur und Hosenbeine. Der Witz geht so: Am Bahnhof startet ein Zug nach Leer. Leer ist lustig, meint Leo. Der Zug ist voll und fährt nach Leer. Noch Fragen? Eben. Das macht Gänsehaut oder eben Hosenbeinen. Gänsehaut feststeht. Wort und Bild gehen gekonnt Hand in Hand. Sie sind voller Entdeckungen. Am Hauptbahnhof sehen wir übrigens Mensch, Tier und Gehtier. Nicht nur wer lesen kann, hat mehr vom Leben, sondern auch wer schauen und natürlich wer zeichnen kann. Die Grenzen sind fließend. Das gilt für vieles. Am Ende ist eins aber ganz klar. Lesen ist toll. Da braucht's keinen pädagogischen Zeigefinger. Im Gegenteil, der antipädagogische ist weitaus zielführender. Und ganz zum Schluss wird sogar klar, wer lesen kann, kann Leben retten. Solche Geschichten mit solchen Bildern, solche Comics sind der beste Beweis dafür, warum es sich wirklich lohnt, lesen zu lernen.
Hallo, hier spricht Lena vom Planeten Winkel. Ich komme friedlich mit einer Rezension zu Planet Elmer von Wiebke Bolduan, Pronomen Daydem, jüngst erschienen im Reprodukt Verlag, 224 Seiten, Softcover, schwarz-weiß plus Sonderfarbe, Alien-Grün nämlich, dazu später mehr. Bolduan wurde 1994 nahe Eisenach geboren, hat an der HAW Hamburg studiert und lebt auch dort, also in Hamburg, nicht in der HAW. Zugegebenermaßen handelt es sich bei Planet Elmer mal wieder nicht um einen Kindercomic, mea culpa. Ich würde ihn wahrscheinlich höchstens ab 14 empfehlen, aber ich gelobe erstens Besserung und zweitens, dass sich eine nähere Begutachtung von Planet Elmer sehr lohnt. Bei der Begutachtung sollte man Elmer allerdings nicht unbedingt in die Augen starren, denn Blickkontakt ist nicht gerade seine Stärke, wie es im Klappentext heißt. Zum Glück sind wir hier rein auditiv unterwegs, trotzdem will ich verraten, dass Elmer selbst schon vorgesorgt hat. Auf dem Cover werden seine Augen von seinem fast nasenlangen Pony verborgen. Etwas steif steht er da in seinem schwarz-weiß karierten Pulli vor einem aliengrünen Vorhang im Spotlight, alleine, gezeichnet mit Marker und schwarzem Buntstift unter dem knallgelben Titel. Planet Elmer ist bereits Bolduans zweite Veröffentlichung bei Reprodukt, nachdem Dem 224 dort bereits deren Debüt Victoria Aal vorgelegt hatte, wo es auch schon viel ums Wasser ging. Und auch der Comic davor, Barnaby, spielte großteils in einer verregneten Lagune. Und seltsamerweise beginnt Planet Elmer in eben jenem Erlebnis-Aquarium, in dem sich auch das Drama um Victoria Aal entspannt. Ebenfalls sehr lesenswert übrigens. Denn hier im Sea Fun, The Sea is Fun, schließt Elmer Freundschaft mit dem gleichaltrigen Pair. Alleine und von Wasser umgeben sitzt Elmer 16 Jahre später auf der Insel, auf der er seit mindestens 3 Monaten im Designerhäuschen seines mittlerweile reichen und einigermaßen berühmten Schauspielerfreundes lebt. Peer, der sich jetzt Perry nennt, hat ihm angeboten, hier unterzukommen und Elmer nutzt die Zeit, um Steine zu sammeln, zu sortieren und sich endlich jenes Machwerk zuzuführen, dem sein bester Freund seine Berühmtheit verdankt. Die romantische, Fragezeichen, Science-Fiction-Serie My Alien. In dieser spielt Perry einen Schüler, der spitzkriegt, dass sein gut aussehender Mitschüler Pastel gar kein gewöhnlicher 17-Jähriger ist, sondern ein Alien vom Planeten Xiluna aus der Uquitrion-Galaxie. Dieser leicht bekömmliche Hashtag Slowburn lenkt Elmer ganz gut von allem ab, über das er gerade lieber nicht nachdenken will. Zum einen vom launischen Peer selbst, zum anderen von seiner letzten psychotherapeutischen Sitzung. Denn warum auch Elmer selbst sich zuweilen wie ein Alien fühlt, darum geht es letztendlich in diesem Comic. Immer wieder telefoniert oder schreibt er mit Perry, der sich am Set für eine neue Staffel von My Alien befindet und dessen aggressiver und grenzüberschreitender Kommunikationsstil mehr Stress im loyalen Elmer auslöst, als dieser sich zu diesem Zeitpunkt eingestehen will. Auch endlich einen Anruf seiner Psychotherapeutin entgegenzunehmen, kostet ihn einige Überwindungen. Den letzten Anstoß für Elmer, sich kritischer mit sich selbst und vor allem seinem sogenannten besten Freund auseinanderzusetzen, gibt jedoch ein geheimnisvoller Besucher auf der Insel. Der steht eines Tages am Steinstrand und sieht aus wie Peer. Aber der ist doch eigentlich am Set. Ist Elmer jetzt doch durchgedreht auf der Insel? Aber nun Schluss mit schlechter Nacherzählung. Lest besser selbst. Das Bild ab bis zu dieser Stelle ist wirklich großartig und übrigens fantastisch gezeichnet mit dem bekannten boluanschen charismatischen Strich. Besonders gern mag ich auch, wie die Wolkenschatten über die Insel ziehen. Boluan baut die Geschichte dieser schwierigen Freundschaft geschickt aus farblich gekennzeichneten Flashbacks zusammen, die sich wiederum aus den zahlreichen Zerspiegelsituationen ergeben, die Boluan installiert, um Plot und Reflexion voranzutreiben. An diesen Gegenüberstellungen wirkt auch ein, man würde sagen, übersinnliches Element mit, und so stehen sich am Ende nicht nur Peer und Elmar, sondern auch Elmar und Elmar gegenüber. Doch die Zielbildstruktur lässt sich auch in kleineren Details wiederfinden. So lebt der eine der Freunde von der Maske, die er als Schauspieler aufsetzt. Der andere muss im Alltag seine Eigenheiten maskieren, um nicht aufzufallen. Und im Fernseher erscheint der Alien-Junge Pastel als vielleicht sympathisches, aber dennoch nicht menschlich markiertes Identifikationsangebot für den ebenfalls mit seiner Menschlichkeit ringenden Elmar. Denn auch das ist eine Facette davon, was es heißen kann, mit Autismus zu leben. Nun ist das A-Wort doch gefallen, wobei es an dieser Stelle wichtig ist zu betonen, dass es sich bei dem Verdacht, mit dem Elmar sich auf der Insel herumschlägt, zunächst einmal um eine Diagnosevermutung handelt. Es ist eine weitere Frage, die der Comic behutsam und ohne vorschnelle Schlüsse verhandelt. Könnte eine Diagnose Elmar helfen, sich zu ordnen und gegebenenfalls besser für seine Grenzen einzustehen, statt sich diese von den Perrys dieser Welt diktieren zu lassen? Da ich das Glück hatte, einer stimmungsvollen und von einem Synthesizer begleiteten Lesung von Planet Elmar beiwohnen zu dürfen, kann ich berichten, dass es Boluan bei Elmar nicht darum ging, ein allgemeines Bild von Autismus zu zeichnen, keine universelle Erfahrung oder fachbuchgetreue Abbildung des autistischen Spektrums zu repräsentieren. Das wäre sicherlich auch gar nicht möglich oder wünschenswert. Klugerweise konzentriert sich Boluan auf eine Einzelerfahrung und macht darüber auch deutlich, wie eine neurodivergente Verarbeitung der Sinnesreize, Beziehungen und Selbstwahrnehmung beeinflussen kann. Insbesondere dann, wenn sich das Umfeld, sprich Perry, seinerseits unverstanden fühlt und mit der eigenen Gefühlsregulation hadert. Während die zunehmende Sichtbarmachung der autistischen Symptomatik und ihrer vielfältigen Ausprägung, zum Beispiel in den sozialen Medien, begrüßenswert ist, das hat sich viel getan seit Rain Man, kann eine oberflächliche Aufzählung von Diagnosekriterien auf TikTok, Insta oder sonst wo auch dazu führen, dass man vergisst, wie es sich eigentlich anfühlt, mit ihnen zu leben. Planet Elmar schafft hier einen dringend notwendigen, dazu absolut unterhaltsamen und schlau geplotteten Gegenentwurf, der ganz ohne die üblichen Buzzwords auskommt und gerade dadurch Raum zur Identifikation schafft. Auch wenn mir gerade zu Peer so einiges einfallen würde. Ich kann deswegen nur wärmstens empfehlen, dem Planeten Elmar einen Besuch abzustatten, vielleicht sogar mehrmals, es lohnt sich sehr. Nachwort. Versierte KinderbuchhistorikerInnen könnten sich bei der Überprüfung des Covers mit der Frage konfrontiert sehen, ob es sich bei der Kombi von Karo-Muster und Elmar um einen bewussten Rückgriff auf einen bekannten karierten Elefanten namens Elmar handelt. Wie soll sich der nun bitte ins Bedeutungsmosaik fügen? Gerne berichte ich, dass ich Wiebke Boluan gefragt habe. Es ist ein kosmischer Zufall.
Werte Geistern heißt die neue, diese 127. Freigeistern-Folge, das neue Lesen und Lesen lassen, anknüpfend an unser letztes Freigeistern-Gespräch. Werte haben immer auch mit Bildern, Vorbildern, Rollenbildern zu tun, mit dem, wie wir andere sehen, wahrnehmen, aber eben auch in Schubladen stecken. Sind das Einordnungen, die wiederum auf Erfahrungen basieren oder doch vor allem Klischees, die Stereotype weiter bedienen? Sind es einfach Zu- und Festschreibungen, aus denen die derart Einsortierten nicht mehr rauskommen, obwohl sie nicht stimmen, also ungerecht sind? Ein solches Bild, ein solcher Begriff, der heute ganze Debatten bestimmt, ist der der toxischen Männlichkeit, überhaupt der Männlichkeit. Ich frage mich immer wieder, wie es sein mag, heute ein junger Mann zu sein, in Zeiten von Trump, Netanyahu und den vielen anderen. Wenn Männer sind Schweine, jener Song der Ärzte, als Hintergrundsound in Dauerschleife laufen könnte. So einfach ist es natürlich nicht. Davon erzählen zahllose Coming-of-Age-Romane und es ist gut, dass sich Männer der Sache annehmen und übers Jungsein und Jungsein schreiben. So wie Wild Mehling. Gerade sind sein Bilderbuch Am Anfang war der Ball, illustriert von Antje Damm, und sein Kinderroman Sternsee, illustriert von Jens Rasmus, für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2026 nominiert. Für seinen Kinderroman Freibad hat er ihn 2020 bekommen. Seine zahlreichen Bilder und Kinderbücher wurden vielfach nominiert und ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Jetzt hat er seinen ersten Jugendroman geschrieben. Stux heißt er. Wie die meisten Bücher von Wild Mehling ist er im Peter Hammer Verlag erschienen, für LeserInnen, für Leser ab 13 Jahren. Stux heißt eigentlich Stefan Uwe Max. Stux, diesen Namen hat ihn seine Mutter verpasst, damals, als sie noch da war. Jetzt ist die Mutter die Frau, die seine Mutter war. Vor 4 Jahren hat sie die Familie verlassen, ist einfach abgehauen. Seitdem kümmert sich der Vater um ihn und seine jüngere Schwester Lila, die von allen Geliebte, der, Vorsicht, Kitschalarm, Sonnenschein in der ganzen Tristesse, denn trist ist es. Vor 1 Jahr sind die drei in eine andere Stadt gezogen, in eine noch billigere, noch miesere Wohnung. Der soziale Abstieg scheint unaufhaltsam zu sein. Bruder und Schwester teilen sich nun ein Zimmer. Der Vater arbeitet bei der Straßenreinigung. Kein Geld, keine Extras, jede Hundehütte ist besser, findet Stux. In der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur überwiegen gutbürgerliche Settings. Wild Mehling erzählt konsequent vom anderen. Das ist der erste bemerkenswerte Verdienst. Vor allem ist da aber dieser außergewöhnliche, umwerfende, so noch nicht kennengelernte Protagonist. Stux taumelt planlos durch die Straßen der abgeranzten Siedlung. Er ist ein miserabler Schüler. Was Stux mag, sind alte Limousinen und Luzi Karsunke. Was er kann, Buhl spielen. Das wusste er allerdings bislang nicht, was er will. Ein anderes Leben. Sein Mantra, noch 4 Jahre, 4 lange Jahre, dann bin ich dran. Sein Zustand, irgendwas zwischen warten und verdämmern und vergehen lassen. Wenn der Weg das Ziel ist, sind das finstere Aussichten. Wild Mehling beschreibt das alles in auch hier ungemein treffsicherem Ton. Der Stuxton ist irgendwas zwischen Lakonie und Präzision, Larmoyanz verboten, angemessen traurig, manchmal wütend. Wild Mehling kann sowas, das hat er vielfach bewiesen. Sein Jugendbuchdebüt ist nun spröde, manchmal schroff, niemals anbiedernd. Es ist poetisch und zärtlich. Sein Blick auf seine Figuren und deren Leben entwaffnend ehrlich und vielleicht gerade dadurch so aufrichtig liebevoll. Stux schaut in den Spiegel und findet sein Gesicht hässlich. Ein Quadratschädel mit irgendwelchen Fusseln obendrauf. Er zählt seine Pickel und hat nur Augen für Luzi Karsunke. Ihr Gesicht kennt er auswendig, sie aber sieht durch ihn hindurch. Stux freundet sich mit Gong aus seiner Klasse an. Der zeigt ihm, wie etwas unternehmen geht oder sich unterhalten, zum Beispiel übers Masturbieren. Weiß ich jetzt auch nicht, sagt Stux. Seiner Schwester schenkt er eine Barbie-Puppe zum Geburtstag, von der sie schon lange träumt. Ariel wird, wenn's brenzlig wird, Lilas Sprachrohr piepsend und unglaublich nervig, findet Stux. Und brenzlig wird es werden. Die Mutter meldet sich, sie will ihre Familie wiedersehen, der Vater und Lila freuen sich, Stux nicht. Verständnis, Versöhnung nach solchem Verlassenwerden, nicht mit ihm jedenfalls, noch nicht. Übers Pool lernt er die Rentner kennen, die Fellfrau und den Bären. Sie bewundern ihn, sie holen Manni, den Pool-Profi, dazu. Manni kam auf einem extrem schnittigen E-Bike angeradelt, mit Helm auf natürlich. Er sah aus wie ein Frosch, sagt Stux. Und so geht das fort und fort. Stux ist eine furiose Verwandlungsgeschichte. Man könnte sagen, kleiner Karlauer, aus dem Frosch wird am Ende ein Prinz. Das nun natürlich nicht, das wäre viel zu naheliegend. Zudem ist der Roman, wie immer bei Wilk Mehling, eine sehr genaue Milieustudie mit herausragenden Szenen. Das sind oft ganz kleine, kurze Sätze, zum Beispiel so. Dann aber war es so, beschreibt Stux, dass Lila sich weigerte, die Bahn zurück nach Hause zu nehmen. Da sind immer die Schnapsleute drin, piepste Ariel. Die stinken. Ab jetzt übernahm also sie wieder das Kommando. Junge, ich musste weiter mit einer Puppe verhandeln. Bilder werden zu Sinnbildern, sie sagen vieles zugleich, das Konkrete und das, was darüber hinausgeht. Figuren sind weit mehr als Klischees oder Stichwortgeber. Sie ringen mit sich und den anderen, egal ob Jungs, Männer, Mädchen, Frauen. Das klingt jetzt wirklich nach Binse, aber sie alle sind Menschen und darum vieles zugleich. Loser, liebende Schläger, Schlaumeier, Verlierer und gelegentlich Gewinner, fremde Freunde, voller Fehler, Überflieger, manchmal Idioten, immer in Fragesteller, bei Wilk Mehling leben sie. Am Ende wird Lila wieder selbst und für sich sprechen. Ariel hat ausgedient. Da ist vieles passiert, viel Schlimmes, viel Schönes, ein bisschen Leben, viel Leben und am Ende ein großes Fest, viele Träume, eine Reise, also Zukunft. So wie es das Schwarz-Weiß-Foto zum Auftakt des Romans zeigt. Darauf spannt sich eine Betonbrücke über einen Fluss, im Vordergrund Steine, im Hintergrund Masten. Eine Gondel schwebt ans andere Ufer. Eine Idylle ist es nicht, aber trotzdem eine Aussicht auf Neuland. Auf dem Vor- und Nachsatzpapier dieses Sachbuches sind kleine graue Schreibmaschinen abgedruckt mit einem eingespannten Bogen weißen Blattpapiers. Eine davon leuchtet himbeerrot hervor. Das könnte die Schreibmaschine der Bachmann gewesen sein. Himbeerrot ist der Umschlag, schwarz-weiß, himbeerrot sind die Innenillustrationen, farblicher Dreiklang eines Buches, das gerade pünktlich zum 100. Geburtstag der Bachmann am 25. Juni 2026 im Berliner Verlag Jacobi und Stuart erschienen ist. Die Bachmann ist eine illustrierte Biografie für Erwachsene, aber ganz sicher auch für Jugendliche, für Bachmann-Kenner, Bachmann-Enthusiasten, genauso wie für die, die der Schriftstellerin und ihrem Werk noch nicht begegnet sind. Denn dieser Zugang besticht durch die Knappheit der Worte, die herausragenden Illustrationen, durch das Konzept der Annäherung, der Einkreisung, des Fragenstellens und eines ganz gewiss nicht, des Besserwissens. Das ist hochinteressant und neu. So war das Leben der Ingeborg Bachmann bislang noch nicht zu sehen und zu lesen. Gezeichnet, geschrieben, ausgedacht hat sich das Jörg Schorn, Österreicher Zeichner, Künstler. Geboren 1966 in Klagenfurt, der Geburtsstadt von Ingeborg Bachmann, hat er in Wien studiert, heute lebt er in Wien. Er begann als Karikaturist und Illustrator für Tageszeitungen und lokale Magazine, war Creative Director in diversen Werbeagenturen, ist jetzt Autor und Zeichner. Über ihn ist auf seiner Website in vollendetem Staccato-Steno nachzulesen, ist Linien- und Schraffur verliebt, darum auch Drahtskulpturen, mechanische Bilder und immer wieder der Strich. Sein Vorwort zu seinem Buchprojekt Die Bachmann beginnt so. Das Leben der Bachmann von hinten erzählt, Unrast, Unglück, Unfall. Das Leben der Bachmann von vorne betrachtet, Lyrik, Lachen, Lebefrau. Und weiter. Ihr Freund Heinrich Böll meint, sie sei schrittweise getötet worden, als man sie zur Ikone machte. Ihr Bruder Heinz sagt, die Ärzte haben sie falsch behandelt. Elfriede Jelinek ist klar, die Lobesmaschine ist über sie hinweggerollt. Günter Grass behauptet schlicht, sie habe gesoffen. Was für ein Ton, eigenwillig, direkt und doch voller Zwischenräume. Dies ist keine Heiligenverehrung. Da will einer keine Bachmann-Klischees und Mythen weiter bedienen. Der Ton hält die Biografie in Bildern zusammen, strukturiert sie, belebt sie mit eigenem Rhythmus und knüpft damit an die Lyrik und die Literatur der Bachmann an, um die es natürlich auch geht. Es kommen vor Die Linien, die lieben die Leute, die Lebenslinien und die Linien des Zeichnens, die Legenden, die Lügen, die Lust und die Last. Die Bachmann ist eine Lebensgeschichte, die Leben anhand von Begegnungen mit Menschen erzählt, anhand der Familie, Freunde, Schriftsteller, KollegInnen, Lebensmenschen. Hans Weigel heißt ein Kapitel, Paul Celan erster Teil ein anderes. Paul Celan zweiter Teil wird folgen. Außerdem treten auf Henze, der Komponist, die Callas, Max Frisch, Adolf Opel, Böll, der Vertraute. Die Bachmann ist auch eine Lebensgeschichte, die Leben anhand von Orten erzählt. Die Kapitel New York, Rückzugsort Klagenfurt, Berlin und zuletzt nochmal Rom. Das Grab, sehr früh im Buch, ist auch ein solcher Ort oder das Zimmer. Die Kapitel sind kurz, einige seien außerdem noch genannt, der Tablettenkorb, das Spiegelcover, die Gruppe 47, das Geld, Schreibprozesse, die Wende, die Leere, die Einsamkeit oder nicht zuletzt Hin und Her. Das Hin und Her ist nun wesentlicher Teil des Konzepts, mehr noch der Komposition. Es ist die Struktur niemals willkürlich, sondern dem Leben der Bachmann angemessen. Ein Erzählen, das der Lebensgeschichte entspricht, nicht geradlinig, nie eindeutig, vielmehr Momentaufnahmen, Fragmente, Mosaiksteine, Rückblicke, Splitter, Fragen, Erinnerungen, Erfahrungen, erste Erkenntnisse, noch mehr Fragen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Es ist und bleibt eine Annäherung, eine einfache Antwort im Sinne von das war's, das war das Leben der Bachmann, das war, das ist, das bleibt. Die Bachmann gibt es erst recht nicht. Und das ist erst recht ein großer Verdienst. Ausgangspunkt dieses Herantastens, Heranschreibens, Heranzeichnens ist der Tod von Ingeborg Bachmann. Damit fängt das Buch an. Dem Ende folgt ein Blick aus vielen Perspektiven auf den Menschen, einmalig, aber eben nicht eindeutig. Mit vielen Porträts, vielen Zigaretten, vielen Schreibmaschinen, mit Stadtansichten, Ausfahrten mal hinskizziert, dann erkennt man den Illustrator und Karikaturisten Jörg Schorn, mal malerisch ausgeführt, sozusagen in Großaufnahme. Der Fokus liegt dann auf den Gesichtern, auf der Mimik. Eine eigene Sprache ist die Körpersprache der Gezeichneten. Das kann wiederum zweifach, vielfach verstanden werden. Jörg Schorn zeichnet auch Gezeichnete. Die Zeit, in die hinein Ingeborg Bachmann geboren wurde, spielt natürlich genauso eine Rolle. Und so entsteht eine kluge, vielstimmige, vielsinnige, gedankenreiche Annäherung an den Menschen, die Frau, die Schriftstellerin, die Schwester, Tochter, Geliebte, die Suchende, Zweifelnde, Verzweifelte, die Lebefrau im Kreise von Lebensmenschen, die so vieles in einem war, auch oft Projektionsfläche der anderen. Die Einladung, unseren eigenen Blick zu riskieren, das Ergebnis offen, das Buch ein Ereignis. Das war's für heute. Das war die 127. Freigeistern-Folge. Das war Wertegeistern, das neue Lesen und Lesen lassen. Ich danke euch fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und wir freuen uns, ihr wisst es, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag am 16. Juli, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Tschüss.